Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Es gibt alle vier Wochen die Sendung Eine Stunde mit am Donnerstag um 17 Uhr. Und da haben wir immer einen Gast. Und ich freue mich heute sehr, dass wir einen Gast haben, der schon mal bei uns gewesen ist. Und begrüße sehr herzlich den Herrn Professor Dr. Dr. Franz Josef Rademacher. Herzlich willkommen, Herr Rademacher.
Ich grüße Sie.
Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir hatten ja schon das eine oder andere Thema mit Ihnen besprochen. Heute haben wir ein Thema, das relativ neu ist, denn Sie haben mit anderen Kollegen zusammen einen Verein gegründet. Erst vor wenigen Wochen ist er an den Start gegangen, den Global Energy Solution Verein. Da können Sie uns doch mal sagen, was steckt da dahinter? Wer ist da Mitglied? Wie kam es zu der Gründung?
Wir arbeiten mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, dem BMZ, eng zusammen. Und das tun wir in vielen Themen, eben auch im Bereich Energie und Klima, weil Energie ja die zentrale Frage weltweit für Wohlstand ist. Minister Müller tritt immer dafür ein, dass der Zugang zu einer Steckdose ein Menschenrecht ist und verweist immer darauf, dass hunderte Millionen Menschen in Afrika keinen Zugang zu einer Steckdose haben. Er fragt aber auch, was könnten die Folgen sein, wenn wir das über Kohlekraftwerke machen? Könnte Afrika der schwarze Kontinent werden? In dem Sinne schwarz, 500 weitere Kohlekraftwerke. Vor diesem Hintergrund gibt es ein großes Interesse, das Klima- und Energieproblem weltweit zu denken. Und dafür entsprechende Projekte zu starten und wiederum für diese Projekte den richtigen Ansprechpartner zu haben, das Ziel führte zu der Idee, einen genau darauf zugeschnittenen Verein zu etablieren. Und dieser Verein ist eben Global Energy Solutions, also die Energiefrage und damit die Klimafrage weltweit zu sehen, diesen weltweiten Blick, der mit dem Blick des BMZ irgendwo kongruent ist, der ist der Hintergrund für die Vereinsgründung.
Und wer ist alles bei diesem Verein mit dabei? Wer ist da Mitglied? Ist es ein normaler Verein, wo man einfach Mitglied werden kann, oder ist es eher so ein Spezialistengremium?
Nein, dieser Verein muss nach der Satzung von BMZ und GIZ her gemeinnützig sein. Und nur ein gemeinnütziger Verein kann diese Entwicklungsanliegen mit Förderung von BMZ, GIZ überhaupt adressieren. Gemeinnützig wiederum setzt aber voraus, dass jeder Mitglied werden kann, der interessiert ist und bereit ist, sich entsprechend einzubringen. Also unser Verein hat eine Satzung, die jedem, der interessiert ist, erlaubt, hier mitzuwirken. Und der Verein ist von seiner Anlage her natürlich so, er ist technologieoffen, er ist massiv basiert auf Wissenschaft und er ist auch in Bezug auf die Ergebnisse, die er produziert, offen. Das heißt, wir erzeugen keine intellektuellen Eigentumsrechte, sondern unsere Erkenntnisse werden alle publiziert und der Allgemeinheit verfügbar gemacht.
Und wer ist da jetzt sozusagen Gründungsmitglied außer Ihnen und welche Rolle haben Sie?
Gut, ich war sozusagen die Ankerperson zum BMZ und das FAW ist, wenn man so will, der Pate. Das FAW ist der Geburtshelfer und aus dem FAW ist insofern auch sehr stark die Frau Professor Herlin mit eingebunden. Wir haben dann drei sehr starke Personen, die aus der technischen Chemie kommen und die bei internationalen Anlagebauern große Anlagen für zum Beispiel Wasserstoff, Methanol und das Abfangen von CO2 weltweit schon realisiert haben. Das sind zwei Personen, die nennt man die deutschen Methanolpäpste. Das eine ist der Dr. Wernecke, der früher bei der Südchemie war. Das andere ist der Dr. Plass, der bei der LOGI war. LOGI ist ein ganz großer weltweiter Anlagebauer. Wir haben den Herrn von Branconi, der als Vorsitzender des Vereins operiert. Der kommt auch aus diesem Umfeld Anlagebauern. Bauer, der war Anlagebauer in Afrika, aber zum Beispiel auch in den Gussstaaten hat der große Projekte realisiert. Und dann haben wir noch mit Herrn Sollinger einen früheren Vorstand von Voith hier nicht so weit weg. Also da sind wir ja in Heidenheim. Das ist das sechste Vorstandsmitglied. Die sechs bilden den Vorstand. Und wir haben dann ein Kuratorium mit enormer internationaler Ausstrahlung von sehr bekannten Personen, zu denen unter anderem Professor Töpfer gehört.
Und ist es dann, Sie werden ja nicht selber forschen, es sind ja alles Forscher, das heißt, Sie treffen sich und ist es eher so eine Art Austauschplattform von neuesten Erkenntnissen, das dann Empfehlungen gibt?
Nein, wir werden schon sehr forschen. Also das ist nochmal, das ist eine wissenschaftliche Angelegenheit. Und hier werden prinzipielle Fragen mit globalem Blick diskutiert. Das sind natürlich alles auch Fragen, die im Moment in der deutschen Wasserstoffstrategie eine große Rolle spielen. Sie haben vielleicht auch verfolgt, dass hier das ZSW, das ja in Stuttgart und Ulm beheimatet ist, gerade mit sehr viel Geldmitteln ausgestattet wurde für Forschungen, die das ZSW zu diesem Thema betreibt. Es gibt hier aber auch zum Beispiel bei Iveco Aktivitäten in Bezug auf LKWs. Das ist ein großes Thema, an dem viele Leute arbeiten müssen. Und die Kernpersonen in dem Verein sind auch die wichtigsten Träger der wissenschaftlichen Arbeit, die für die nächsten Jahre ansteht.
Und ist es auf Deutschland beschränkt primär jetzt erstmal oder arbeiten Sie da auch international?
Nein, es ist gerade nicht auf Deutschland beschränkt, sondern die Grundaussage, die hinter Global Energy Solutions steht, ist, man kann weder das Klimaproblem noch das Energieproblem in Deutschland lösen. Man kann in Deutschland nicht die benötigten Mengen erneuerbarer Energie zu vernünftigen Preisen produzieren. Man kann deshalb auch den grünen Wasserstoff nicht in benötigten Mengen zu vernünftigen Preisen in Deutschland produzieren. Man kann ihn auch nicht in Europa produzieren. Das heißt, wenn man in diese Richtung will, braucht man die globale Kooperation und die wichtigsten Standorte werden die großen Sonnenwüsten auf der Erde sein. Die wichtigsten Standorte, um die grüne Elektrizität und den grünen Wasserstoff zu vernünftigen Preisen zu produzieren. Und die Welt muss sich umstellen. Heute ist die Welt so organisiert, dass wir auf der Basis von Öl, Gas und Kohle arbeiten. Und das passiert in bestimmten Ländern. Das sind die Länder, die eben über Öl, Gas und Kohle verfügen. Und in Zukunft werden wir in Riesenmengen die Solarenergie aktivieren müssen, die Windenergie in Größenordnungen, die sind im Verhältnis mit dem, was wir in Deutschland machen, Faktor 100, mehrere hundert größer. Ja? Diese Größenordnungen werden wir brauchen. Und das sind eben dann die Standorte, die Wüsten mit sehr großen Flächen, die wenig kosten und dann mit einer sehr hohen Sonneneinstrahlung, also doppelt bis dreimal so viele Stunden im Jahr wie bei uns. Und dann auch natürlich gerade noch da, wo sehr viel Wind ist, auch die Möglichkeit, den Wind abzugreifen, ohne dass man Diskussionen darüber hat, ob man nun Windräder haben will oder nicht, weil sie irgendwo den Blick verschandeln oder irgendwelche Vögel gefährden oder weil das Schwingen bei Menschen Unwohlsein hervorruft. Wenn ich in der Wüste bin, habe ich diese Probleme nicht. Und deshalb spielen die Sonnenwüsten für eine klimaneutrale Energieversorgung eine zentrale Rolle.
Bevor wir jetzt nochmal zu der technischen Umsetzung kommen, möchte ich nochmal die politische der Aspekt mit reinbringen. Das wird wahrscheinlich vermutlich zwei Probleme geben. Zum einen möchten ja die Leute, die jetzt an Kohle und Gas verdienen, nicht unbedingt das aufgeben, weil es ja sehr lukrativ ist. Ja? Und zum anderen setzt es ja ganz neue politische Stabilitäten voraus. In einer globalisierten, in einer Welt wäre das kein Problem. Aber ist es nicht auch eine Gefahr, wenn Sie von den Wüsten sprechen, dass wir uns da in Abhängigkeiten begeben, wenn wir keine solche Wüsten haben? Und da kann ja jederzeit das Land der Wüste den Stecker ziehen.
Ja gut, aber das ist ja heute nicht anders. Also wir hängen in Energiefragen sehr stark von Russland ab. und wir versorgen uns auf den Ölmärkten der Welt. Und da spielt zum Beispiel Saudi-Arabien eine zentrale Rolle, aber der Irak spielt auch eine große Rolle, Iran spielt auch eine große Rolle. Wir haben Mexiko, wir haben Venezuela, mittlerweile spielen die USA eine zentrale Rolle mit dem Fracking. Also da sind ja die Abhängigkeiten da und diese Abhängigkeiten sind mindestens so groß wie die zukünftigen Abhängigkeiten. Und in der Übergangszeit haben wir dann zwei Systeme parallel. Das heißt, die Resilienz oder Stabilität wird ja größer, weil wir mehr Optionen haben und mehr Spieler und mehr Anbieter. Ich glaube auch nicht, dass wir das Problem haben werden, dass die bisherigen Anbieter in diesem Prozess ausgebotet werden. Ich glaube, es wird eher anders sein. Das werden die Hauptinvestoren sein in diesem Prozess. Denn wenn man diesen Prozess klug steuert, und das sind die Themen, die wir in dem Verein bearbeiten, dann ist eben die Lösung über die Sonnenwüsten nicht so fundamental verschieden von der Lösung über die fossilen Energieträger. Weil man eben aus der Sonnenenergie den Wasserstoff macht, aus dem Wasserstoff macht man beispielsweise Methanol, aus dem Methanol macht man Methanolbenzin, das CO2 greift man ab, das CO2 muss man verflüssigen, das muss man transportieren, das Methanol muss man transportieren. Das heißt, die Branche, die heute die Energie weltweit letztlich verfügbar stellt, diese Branche ist auch die Branche, die dieses Sonnengeschäft mitbetreiben wird. Und statt das Geld jetzt in irgendwelche Bohrungen geht, mit denen man nach neuem Öl oder neuem Gas sucht, wird dann eben dieses Geld in die Produktion von Solarenergie und Windenergie gehen. Das sind dann auch dieselben Investoren. Und heute verdienen die an den Bohrungen und dass sie irgendwelche Felder finden. Und zukünftig bauen sie eben diese großen Solarparks auf Photovoltaikbasis und leben dann davon, dass sie diese Energie verkaufen.
Aber ein großer neuer Punkt ist dieses Globale, was im Verein ja auch schon hört. Das heißt, es wird sich kein Land langfristig dem entziehen können und eine eigene Lösung für sich suchen. Das wird nicht funktionieren.
Die Einzigen, die für sich arbeiten können, sind natürlich die, die selber die großen Sonnenwüsten haben. Also zum Beispiel Saudi-Arabien ist ideal positioniert, auch für dieses Thema, denn Saudi-Arabien hat die Wüsten und Saudi-Arabien hat nebenbei gesagt auch sehr viel CO2, das man rezyklieren muss. Und Saudi-Arabien hat viel Geld. Also ich erwarte, dass Saudi-Arabien ein Hauptinvestor in das Thema sein wird. Aber ansonsten gibt es viele Abhängigkeiten und diese vielen Abhängigkeiten gibt es heute auch. Natürlich wird die Sowjetunion weitgehend klimaneutral sein und autark in diesem Prozess. Und die hat auch ihre Möglichkeiten, in Sonnenwüsten aktiv zu werden. Und die USA und China haben diese Möglichkeiten auch.
Jetzt haben Sie gesagt, es wird eine Übergangszeit geben. Also respektive diese Übergangszeit hat ja schon angefangen. Wie sehr stehen wir unter Zeitdruck? Können wir uns da bequem zurücklehnen? Oder sagen Sie, es ist natürlich immer schwierig, mit konkreten Zahlen zu operieren, aber wenn wir das in 30, 40 Jahren nicht hinkriegen, haben wir massive Probleme. Gibt es da schon Erkenntnisse?
Also auf jeden Fall haben wir massive Probleme vor uns. Und das liegt einfach daran, dass wir in Bezug auf die Klimafrage nicht weiterkommen. Wir haben weltweit immer mehr Emissionen. Und der größte Emittent China legt großen Wert darauf, dass er noch bis 2030 seine Emissionen erhöhen kann. Die Chinesen bauen ein Kohlekraftwerk nach dem anderen, die Inder bauen ein Kohlekraftwerk nach dem anderen, die Japaner, und in Afrika passiert dasselbe. Es gibt hier in Europa die Stimmung, wir müssen jetzt was machen. Und wenn Sie sich ansehen, was wir im Moment der Automobilindustrie antun im Green Deal und sich angucken, wie wir die Elektroautos pushen, dann kann es sehr gut sein, dass wir eine unserer wichtigsten Industrien kaputt machen, dass der Preis bei uns enorme Arbeitsplatzverluste sein werden. Alles mit der Behauptung, dieses Elektroauto wird uns dann irgendwo das Klimaproblem lösen. Wobei aber ganz offensichtlich ist, dass das Klimaproblem nicht in Europa gelöst werden kann und schon gar nicht mit dem Elektroauto, weil dieses Elektroauto zum Beispiel mit einem Strom fährt, der eben nicht grün ist und eine Batterie hat und eine Produktion, die auch nicht grün ist. Aber das ist eben das Problem, wenn man meint, man müsste etwas tun, die politischen Möglichkeiten aber konzentriert sind auf die eigene Demokratie oder bei uns gegebenenfalls noch die EU. Und dann wird man aktiv und ist Aktivist und will sehen, dass was passiert und dann muss eben was in Europa passieren. Aber Europa ist in Bezug auf CO2 für die Welt insgesamt relativ unbedeutend und die wirklichen Zuwächse passieren in Afrika, in Indien und in China und da kommt viel mehr an CO2 dazu, als wir überhaupt emittieren und damit einsparen können. Das heißt, die Welt ist tatsächlich dabei, voll in eine Klimakatastrophe hineinzufahren und uns muss was Neues einfallen und wir haben dafür nicht viel Zeit. Ich habe große Sorge, dass wir das Nötige nicht tun werden, dass wir aber in Panik Falsches tun werden, wodurch es dann aber eher noch schlimmer wird als besser. Sieht man es aus der Sicht der ganzen Welt, wird die ganze Welt mit der Klimakatastrophe konfrontiert sein. Wir versuchen bei Global Energy Solutions aufzuzeigen, dass es auch noch Möglichkeiten gäbe, die Klimakatastrophe zu verhindern. Aber dann muss man wirklich anders denken und vor allen Dingen globaler an das Thema und technologieoffen an das Thema herangehen.
Jetzt haben wir noch einen weiteren Faktor, der natürlich das Ganze etwas schwieriger macht. Nicht nur die Klimakatastrophe, die voranschreitet. Wir haben ja auch ein extremes Bevölkerungswachstum. Das heißt, wir haben auch mehr, also jetzt natürlich nicht nur Energie, aber auch natürlich Versorgungsbedarf. Und wir haben natürlich, denke ich mal, nicht unbedingt die Bereitschaft, dass die Leute auch von einem gewissen Wohlstandslevel runtergehen sollen. Also es sind ja drei Faktoren, die gegeneinander arbeiten. Kann man das generell hinkriegen, eine ständig wachsende Welt von der Bevölkerungszahl her, mit Klimaneutralität, mit keinem großen Einbruch innerhalb des Wohlstandes? Das klingt ja schon fast nach einer Utopie, oder?
Ja, Sie beschreiben zumindest das eigentliche Problem. Und auch eine Dimension des Problems, über die nie geredet wird, nämlich, dass seit dem Jahr 2000 anderthalb Milliarden Menschen dazugekommen sind. Das ist dreimal die Bevölkerung der EU. Und bis zum Jahr 2050 werden nochmal 2,5 Milliarden dazukommen. Das ist fünfmal die EU mit Großbritannien dabei. Ja? Also, man muss sich das vorstellen, fünfmal die Bevölkerung der EU dabei. Wir haben jedes Jahr kommt die Bevölkerung Deutschlands dazu. Und alle diese Menschen haben legitime Ansprüche. Alle diese Menschen wollen Energie. Alle diese Menschen wollen Versorgung. Und alle diese Menschen sind weit überwiegend richtig brutal arm. Und die wollen aus dieser Armut raus. Und das macht natürlich die Situation schwierig. Und in unseren Überlegungen spielt eine Rolle, dass alleine schon wegen des Zuwachses an Menschen und wegen der Armut sich die Energieerzeugung bis 2050 tendenziell verdoppeln muss. Also muss man sich vorstellen, wir brauchen die doppelte Menge Energie. Und natürlich muss der größte Teil des Zuwachses in Richtung auf die Armen. Wenn aber dieser Zuwachs da im Wesentlichen aus Kohlekraftwerken kommt, dann haben wir mehr Zuwachs, als für das 2-Grad-Ziel in 2050 überhaupt zulässig wäre insgesamt. Aber der Zuwachs ist schon größer als das, was insgesamt zulässig wäre. Und damit ist klar, dann rasen wir voll in Richtung Klimakatastrophe. Und das ist, was im Moment droht.
Jetzt, da müsste ja sich die Menschheit, steht da, ist an einem ganz neuen Punkt. Das hatten sie ja noch nie, weil unser Wohlstand, der wurde ja, sage ich mal, nicht nur billigend in Kauf, sondern ganz gezielt auf den Rücken der, nennen wir jetzt mal, ärmeren Dritte Weltländer, wie sie früher bezeichnet waren, aufgebaut. Das heißt, es kommt ja auch noch dazu, ein ganz neues Denken der alten Kolonialmächte, nenne ich sie jetzt mal. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr Scheffelt und Wohlstand habt und die Armen dürfen es bezahlen, sondern jetzt muss ich alle mit ins Boot holen. Das heißt, diese Überzeugungsarbeit, die dürfte doch auch, das wird noch relativ dicke Bretter sein, die man dadurch bohren muss, oder?
Ja, Sie haben das gut beschrieben. Wir sehen natürlich jetzt als der reiche Teil der Welt, dass unser Reichtum in Gefahr ist. Und wenn Sie bei uns die politischen Prozesse verfolgen, dann merken Sie auch, in der Folge ist auch die Freiheit in Gefahr. Das heißt, bei uns werden zum Teil sehr rigorose Dinge diskutiert, dass die Leute keine Autos mehr haben sollen, dass die Leute kein Fleisch mehr essen sollen, dass die Leute nicht fliegen sollen, dass die Leute Fahrrad fahren sollen und so weiter. Also mit anderen Worten, der reiche Teil der Welt merkt, indem die anderen aufholen, Ähnliches tun, ihre Bedürfnisse artikulieren, immer mehr werden, sind wir plötzlich alle miteinander doch in einem Boot. Und das Boot ist die Katastrophe, die da kommt und uns alle treffen kann und wahrscheinlich auch treffen wird. Und wir wissen, diese Bevölkerungsexplosion können wir nur durch Wohlstand stoppen. Oder durch Ein-Kind-Politik à la China, und Ein-Kind-Politik wird international abgelehnt. Also bleibt nur der Wohlstand. Wenn wir also jetzt wollen müssen, dass der Wohlstand überall hinkommt und alle Menschen ausgebildet werden, die Frauen dieselben Rechte haben wie die Männer, überall man innovativ sein soll, überall man die neueste Technik haben soll, ja, dann heißt das ja zunächst mal Ressourcen, 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 Energie, 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 damit noch größere Klimaprobleme. Und damit merkt man so richtig, wir sind hier irgendwo in so einer Meeresenge und wir sind von rechts und von links mit Felsen bedroht. Und der eine Felsen ist eben die Klimakatastrophe mit allem Drum und Dran, wenn wir den Wohlstand aufbauen. Und das andere ist ein Kollaps aus Armut und Überbevölkerung, wenn wir den Wohlstand nicht aufbauen. Und in dieser Situation, das ist, ich nenne das immer Navigieren in schwierigem Gewässer, müssen wir einen klugen Weg finden, um da durchzusegeln.
Jetzt sind Sie ja anscheinend der Kulturoptimist, aber wenn man sich mal ein bisschen umschaut, erkennt man ja, der Verein nennt sich Global Solutions, man erkennt ja in vielen Ländern aber genau das, die Abkehr. Man sieht in den USA, man sieht in Russland, man sieht in der Türkei, Brasilien, ja, dass der Nationalismus gestärkt wird. Da sieht man ja eigentlich ganz andere Tendenzen als die, die wir brauchen würden. Wie greifen wir das an?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Im Moment ist es wie so ein Kessel, wo der Druck zunimmt. Und dann ziehen sich die Leute auf ihre Homebase zurück, also national, wo sie sich auskennen, wo sie ihre Demokratie haben, wo sie glauben, Stärke zu haben. Und dann sind wir sehr schnell im Kampf einer gegen alle, jeder gegen jeden. Ja? Und natürlich ist das das Ungünstigste, was man überhaupt machen kann. Aber genau das passiert ja im Moment. Und das liegt ein bisschen daran, dass im Moment die Lösungen, die diskutiert werden, eben sehr, sehr teure Lösungen sind. Nehmen Sie das Elektroauto, ist eine unglaublich teure Lösung, können sich eigentlich nur reiche Leute in reichen Ländern erlauben oder normale Leute in reichen Ländern, wenn der Staat viel Zuschuss gibt. Sie können in Peru oder in Bolivien oder in Sambia oder in Vietnam, da können Sie diese Lösung nicht machen. Es gibt dafür die Ressourcen nicht. Und so, wenn ich aber nur teure Lösungen habe, die sich nicht rechnen und muss immer finanzieren und querfinanzieren und unterstützen, dann ist ja immer die Schlacht ums Geld. Deshalb ist unsere These bei Global Energy Solutions, wir werden dann und nur dann eine Lösung haben, wenn die Lösung sich rechnet. Das heißt, dieser alternative Weg muss ein Weg sein, der bezahlbar ist, in dem der Wohlstand bei uns erhalten wird und der übrige Teil der Welt in Richtung dieses Wohlstands aufholt, während wir ihn langsam vergrößern. Es muss auch bei uns noch mehr werden und bei den anderen muss es viel mehr werden. Aber das geht nur, wenn die Lösungen einigermaßen preiswert sind. Wenn wir ganz teure Lösungen machen, wie zum Beispiel die energetische Sanierung aller Häuser. Wenn wir also ganz viel Geld ausgeben müssen, um anschließend nicht so viel anderes zu haben wie jetzt, dann ist das sowas wie Wertevernichtung. Und wir können uns keine Wertevernichtung erlauben, weil das die Menschen nicht mitmachen. Das gibt ein Ärger ohne Ende. Und dann wird eben gekämpft, wie mit einem Betttuch, das zu kurz ist und wo alle an dem Betttuch ziehen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Betttuch groß ist und noch größer wird. Und dazu brauchen wir eben die richtigen technischen Lösungen.
Jetzt haben Sie es sehr, sehr spannend gemacht. Jetzt machen wir mal ganz kurz musikalische Unterbrechung. Und dann wird uns der Herr Professor Dr. Rademacher diese einfachen globalen Lösungen mal servieren. Dranbleiben hier bei Radio Free FM. Es geht gleich weiter.
Free FM auf 102,6 Megahertz.
So, zurück eine Stunde mit dem Herrn Professor Dr. Dr. Rademacher vom Verein Global Energy Solutions. Und wir haben es ja gehört, oder er hat es respektive gesagt im ersten Teil, wir brauchen die einfache Lösung, die von Peru über Sambia bis nach Vietnam funktioniert und billig ist. Und dann sagen Sie uns doch die ganz einfach mal.
Gut, die Lösung, die besteht aus zwei Komponenten. Die Komponenten sind auch allgemein bei uns in der Diskussion. Das eine ist der grüne Strom, das ist die Elektrizität, die Energie als Elektrizität. Die zweite Thematik ist der grüne Wasserstoff. Das ist also ein Gas. Und diesen grünen Wasserstoff kann man zum Beispiel mit CO2 verbinden. Und dann entsteht Methanol, das ist eine grüne Flüssigkeit. Und die entscheidende Überlegung für die Zukunft ist, dass wir unsere Probleme nicht alleine mit grünem Strom lösen können. Viele Leute glauben, mit dem grünen Strom lösen sie alle Probleme. Das sind sogenannte All-Electric-Denker. Also die kennen nur eine Sache, die kennen nur den grünen Strom. Es gibt da ein schönes Bild. Wenn man nur einen Hammer hat, sieht die ganze Welt aus wie ein Nagel. Also wenn man glaubt, das Einzige, was geht, das wäre der grüne Strom, dann muss die ganze Welt auf den grünen Strom angepasst werden und dann müssen die Autos mit grünem Strom fahren, dann müssen die Flugzeuge mit grünem Strom fliegen, dann müssen die Zementwerke mit grünem Strom arbeiten und dann müssen auch die Stahlwerke mit grünem Strom arbeiten und die Chemie auch. Die Welt ist aber anders. Die Welt hat Energie in Form von Strom und sie hat Energie in Form von Flüssigkeiten und Gasen. Und besonders schön ist natürlich, um sich das vorzustellen, das Benzin. Das kennt ja jeder, Benzin oder Diesel. Und wenn Sie nur einen Liter davon haben, dann können Sie eine Menge Kilometer Auto damit fahren. Die Energiedichte in so einer Flüssigkeit ist etwa 100-mal so groß wie in einer Batterie. Und wenn Sie da so ein paar Kanister Benzin haben, dann können die da auch 10 Jahre stehen. Und nach 10 Jahren, da tun Sie das Benzin ins Auto und dann können Sie damit fahren. Also da ist die Speicherproblematik gelöst und das Handeln ist ganz einfach. Das Handeln ist einfach der Kanister. Oder wir haben dafür Pipelines, wir haben dafür LKWs, wir haben dafür Schiffe. Also das ist eine Welt, die sehr gut funktioniert. Das ist die Welt dieser Energieflüssigkeiten. Und manchmal brauchen wir Strom und manchmal brauchen wir Flüssigkeit. Und wir können von Strom nach Flüssigkeit mit Verlusten und wir können von der Flüssigkeit zum Strom mit Verlusten. Wenn wir zum Beispiel so ein Dieselaggregat, ein Notfallaggregat haben, dann würden wir ja mit Dieselkraftstoff das Aggregat betreiben, um uns im Notfall Strom zu erzeugen. Also es gibt die Übergänge von der einen Form zur anderen. Die Übergänge sind aber immer mit großen Verlusten verbunden. Nun, für die Zukunft muss man sich vorstellen, dass wir auf diesen beiden Beinen stehen. Das eine Bein ist der grüne Strom und das andere sind die grünen Gase, also grüner Wasserstoff oder grünes Methanol oder andere synthetische Kraftstoffe, die alle aus dem grünen Wasserstoff entstehen, der selber wieder aus dem Strom entsteht. Also der Ausgangspunkt ist der grüne Strom, aber substanzielle Teile davon werden in grünen Wasserstoff verwandelt und substanzielle Teile dieses Wasserstoffs werden in synthetische Kraftstoffe verwandelt. Und das Interessante ist jetzt, das passiert, indem man den grünen Wasserstoff mit CO2 verbindet. Und wenn man jetzt scharf denkt, dann merkt man, aha, hier gibt es ja möglicherweise eine Lösung für die Unmengen CO2, die wir haben. Wir haben ja vor allen Dingen das ganze CO2 aus den Kohlekraftwerken. Und wenn es uns gelänge, das CO2 an den Kohlekraftwerken abzufangen und mit diesem CO2 das Methanol herzustellen. Und wenn wir dann zum Beispiel mit diesem Methanol ein Benzin ableiten, mit dem alle Verbrenner auf der Erde fahren können, und ein Heizöl ableiten, mit dem alle Heizungen für Häuser auf der Welt versorgt werden könnten, dann wären das Heizen in all diesen Häusern klimaneutral und alle diese Autos, alle, die es gibt, hier und auf der ganzen Welt, die wären auch klimaneutral. Also es eröffnet sich die interessante Chance einer Rezyklierung des CO2s der Kohlekraftwerke in Verbindung mit dem grünen Wasserstoff. Und das würde uns nicht nur die klimaneutralen Kraftstoffe bringen, sondern es würden zum Beispiel die ganzen Kohlekraftwerke auf der Erde klimaneutral werden. Und da es so viele davon gibt und immer noch neue gebaut werden, ist das Wichtigste, dass wir die Kohlekraftwerke klimaneutral bekommen. Und dazu müssen wir das CO2 abfangen. Wir dürfen es nicht in die Atmosphäre lassen. Wir müssen dann mit dem CO2 etwas Vernünftiges machen. Und das könnte zum Beispiel die Produktion des Methanols sein.
Wie weit sind wir denn da bei dieser Technik des Methanols, der Produktion des Methanols? Wird das schon eingesetzt im großen Stil oder sind wir da erst in der Grundlagenforschung?
Na, das Schöne ist, es gibt das alles in großem Stil. Das heißt, es gibt den Wasserstoff schon in großem Stil, es gibt das Methanol in großem Stil, aber nur in der schwarzen Variante. Also mit anderen Worten, auf der Welt wird ganz viel Wasserstoff produziert aus Kohle oder Gas. Und es wird ganz viel Methanol produziert aus Kohle oder aus Öl. Aber das ist natürlich dann ein Wasserstoff und ein Methanol, das dem Klima nichts nutzt. Weil da ist ja dann letzten Endes das Umsetzen der Kohle und des Gases das Thema. Wir wollen jetzt ja in die grüne Schiene. Und die grüne Schiene braucht eben energetisch den grünen Strom, den wir leider auch nicht haben. Wir brauchen den grünen Strom in unglaublichen Mengen. Und dann brauchen wir ihn für maximal 2 Cent pro Kilowattstunde am Übergabepunkt zur Produktion des Wasserstoffs. Sie wissen, in Deutschland liegen wir jetzt mit unseren Stromkosten weit jenseits von 30 Cent. Wir müssen aber auf 2 Cent oder weniger, und da müssen die ganzen Netzkosten, Übertragungskosten, alles schon drin sein. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann sind die resultierenden Kraftstoffe und so viel zu teuer und dann können wir auch die Rezyklierung von dem CO2 der Kohlekraftwerke nicht ökonomisch umsetzen. Das heißt, ja, das gibt es alles, aber bisher leider nur in der schwarzen Variante.
Und wie komme ich jetzt in die grüne Variante, dass ich genug grünen Strom habe? Da werde ich ja einen Mix brauchen, vermutlicherweise, ne?
Ja, das ist die eigentliche Herausforderung. Und das BMZ, also das Ministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, ökonomische Zusammenarbeit realisiert gerade in Marokko, in der Wüste, eine der größten weltweit bisher vorhandenen Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff. Das ist das Marokko-Projekt, mit dem wir auch inhaltlich im engen Austausch stehen. Man muss nur wissen, auch dieses Marokko-Projekt, das ist ein 150-Megawatt-Projekt, auch dieses Marokko-Projekt ist um einen Faktor von vielen hundert zu klein für das, was wir weltweit brauchen. Das heißt, es müssen die ganz großen Investitionen irgendwann beginnen. Man hat das alles schon vor 10 Jahren diskutiert, einmal unter dem Begriff Desertec. Desertec war auch der Strom aus der Wüste. Damals wollte man den Strom nach Europa transportieren. Aber alle haben sich gegen Leitungen gesträubt und dann hatten wir das Erneuerbare Energiegesetz. Das macht es unmöglich, in Deutschland grünen Strom aus dem Ausland zu verkaufen. Also Desertec war tot, als wir das Erneuerbare Energiegesetz verabschiedet haben. Jetzt sind wir in einer anderen Welt, jetzt sind wir in der Welt von Flüssigkeiten. Das ist jetzt eine Welt, die ist wie Öl, Benzin. Das transportiert man über Pipelines, über Schiffe. Das macht keinen Unterschied für den Bürger, ob da nun Öl ankommt oder Methanol ankommt. Das heißt, wir haben jetzt eine andere Ausgangssituation. Aber was wir trotzdem nicht haben, sind die großen Investoren. Wenn das Klimaproblem gelöst werden soll, müssen große Investoren sehr viel Geld investieren. Und das ist Geld, was heute in Bohrungen geht. Im Moment streitet sich die Türkei mit ihren Nachbarn, weil tief im Mittelmeer, im Schwarzen Meer, da sucht man nach Gas und Öl. Und da geht das Geld rein. Das Geld geht in diese Suchprozesse, in die Bohrungen, anschließend in die Produktion, dann wird man eine neue Pipeline bauen wollen, ganz, ganz viel Geld. Dieses Geld müsste eigentlich in die Solarproduktionen, zum Beispiel in der Sahara, fließen. Und an dieser Frage wird sich entscheiden, ob die Welt das Klimaproblem lösen kann oder nicht.
Also ist Ihr Ansatz, mit grünem Strom Methanol zu produzieren?
Das dann erst quasi grünen Wasserstoff.
Das grünen Wasserstoff, das dann quasi wie Benzin verwendet werden kann oder wie Gas. Jetzt vermisse ich dabei Ihre Idee, das E-Auto, das hier nach vorne getrieben wird gerade. Was sagen Sie denn dazu, zu dieser Entwicklung?
Also ich glaube, dass das Elektroauto völlig überbewertet wird. Das Elektroauto ist eine Lösung für große Städte, für vergleichsweise kurze Distanzen, in einem Umfeld, wo es auch darum geht, den Lärm niedrig zu bekommen. Es ist vor allen Dingen eine Lösung für reiche Menschen in der reichen Welt. Es ist nicht die Lösung für die Armen auf dem Globus. Es ist aber auch nicht die Lösung für die Armen bei uns. Die Leute, die bei uns sind, haben noch auf Jahrzehnte die Verbrennerautos. Und anschließend werden die verkauft und dann werden sie in Afrika noch mal 10, 15 Jahre gefahren. Also wir müssen darüber reden, was ist eine Lösung, mit der man einen Beitrag leisten kann in einem reichen Land, in einer bestimmten Lokation, zum Beispiel einer Stadt. Und was sind die Lösungen für große Distanzen, wenn viel Fracht über große Distanzen gebracht werden muss, also Familien in Urlaub fahren und so weiter. Und man muss dazu ja auch noch immer Folgendes bedenken. Heute erzeugt die Produktion des Elektroautos inklusive der Batterie, inklusive der Nutzung eines Stroms, der nicht grün ist, mehr CO2 als ein Benziner. In dem, was uns vorschwebt, werden aber auch zum Beispiel alle Kohlekraftwerke, alle Gaskraftwerke klimaneutral, wenn ihr CO2 abgefangen wird, um es zu Methanol zu rezyklieren. Dann tankt plötzlich das Elektroauto grünen Strom. Aber dieser grüne Strom ist nicht ein grüner Strom, der hier erneuerbare Energien in Form von Wind und Photovoltaik voraussetzt, sondern das kann auch durchaus der Strom aus einem Gaskraftwerk sein, dessen CO2 man aber abfängt, weil man es mit Wasserstoff zu Methanol für andere Zwecke kombiniert. Also mit anderen Worten, dieser Ansatz ist nicht per se gegen ein Elektroauto gerichtet, sondern es ist eher so, dieser Ansatz erlaubt, die Kohlekraftwerke klimaneutral zu stellen und sehr viele Bedürfnisse abzudecken, zum Beispiel im Bestand, aber zum Beispiel auch bei Gebäuden, die man mit einem Elektroauto nicht abdecken kann.
Jetzt haben Sie Gebäude schon angesprochen, ist ja auch ein Schwerpunkt hier bei uns in Deutschland vor allem, trifft auf diese Gebäudesanierung das Ähnliche zu wie auf dem Elektroauto, dass es mit sehr viel Aufwand und sehr viel Geld verbunden ist und global kaum eine Lösung sein kann?
Ja, das ist ja klar. Ich meine, die Gebäudesanierung ist extrem teuer. Und es ist bekannt, dass bei uns die Wohnungsbauunternehmen gemeinnütziger Art alle vor dem Problem stehen, dass sie durch das, was da jetzt politisch gefordert wird, in Gefahr sind, in die Insolvenz zu gehen. Also insbesondere in Ostdeutschland, wo man teilweise nur 5 Euro Miete pro Quadratmeter überhaupt haben kann, weil die Gebiete sind einfach zu arm. Die Menschen, die da wohnen, können mehr gar nicht bezahlen. Wir erleben das andere Phänomen, dass in den reichen Großstädten diese ganze Sanierung insbesondere auch benutzt wird, um die bisherigen Mieter loszuwerden. Das Ganze in wertvolleren Gebäudebestand zu verwandeln, bei dem dann sehr viel höhere Mieten bezahlt werden und letzten Endes da nur noch die wohnen können, die über richtig viel Geld verfügen. Das heißt, das ist wie mit dem Elektroauto eine Schiene, in der Leute mit sehr viel Geld sich grün positionieren können und auf die eine oder andere Art daran auch noch viel Geld verdienen, insbesondere wenn der Staat auch noch viel fördert, während der Normalbürger sich weder dieses Auto erlauben kann, noch überhaupt seine Wohnung behalten kann, weil die wird ihm auch noch weggenommen, weil die jetzt grün saniert wird und er muss dann gucken, wo er woanders wohnt, wo es natürlich dann nicht grün saniert ist.
Mhm. Haben wir ein ähnliches Problem auch mit den Kohlekraftwerken, dass sich das einfach noch für die ärmeren Länder zu sehr rentiert und einfach jetzt den Energiebedarf so schnell deckt? Und ja, das, deshalb wohnen die so?
Es gibt nichts Preiswerteres als Kohlekraftwerke, wenn man sich um die Umwelt nicht so viel Sorgen macht, weil man ganz andere Sorgen hat als die Umwelt. Und es sind zwar immer die Behauptungen im Raum, wie preiswert die erneuerbare Energie ist, aber wenn man die erneuerbare Energie, die ja mal da ist und mal nicht da ist, die ist ja sehr volatil, ob die Sonne scheint, ob der Wind scheint, ob der Wind weht, ob wir da sind, wenn es dunkel und kalt ist, oder da sind, wo Sommer ist und heiß. Also diese Volatilität, die muss man ja auffangen durch Reservelösungen. Wir haben dann Kraftwerke in Reserve, die nur zu bestimmten Zeiten laufen und das Netz stabil halten. Wenn man das aber alles haben will und das alles bezahlen will, dann ist man eben wie bei uns bei über 30 Cent pro Kilowattstunde. Und ich habe eben gesagt, wir brauchen 2 Cent pro Kilowattstunde. Und die Probleme, selbst in einem Land wie Marokko, sind eben so, dass nach wie vor dominant die Kohle eingesetzt wird und nicht die erneuerbare Energie. Und es ist ein langer, langer Weg, dass man wirklich über die erneuerbare Schiene die Kohle preiswert ablösen kann. Und dazu braucht man dann diese Flüssigkeiten wie Methanol. Und dann kann man zum Beispiel auch mit Methanol Kraftwerke betreiben. Also in der Rezyklierung kann das Methanol durchaus auch als Prozessenergieträger genutzt werden. Aber da muss man erstmal hin, damit man auch auf diese Weise mit der Volatilität zurechtkommt. Die Erneuerbaren haben eben nun mal das Problem, dass sie zu bestimmten Zeiten in großem Volumen verfügbar sind und zu bestimmten Zeiten nicht. Da tritt eben das Speicherproblem auf und die Energieflüssigkeiten sind gerade eine Methode zur Speicherung.
Wie viele so grüne Methanolkraftwerke gibt es schon oder wie kostspielig sind die? Warum gibt es die noch nicht in Serie weltweit?
Naja, es gibt die schon deshalb nicht in Serie, weil es den grünen Strom nicht gibt. Das ist das eigentliche Problem. Ich habe ja gesagt, es wird auf dieser Welt sehr viel Methanol genutzt. Das ist hinter den Benzin-Diesel-Flüssigkeiten die am zweithäufigste synthetisierte Flüssigkeit auf der Erde. Das ist Methanol. Aber das ist alles schwarzes Methanol. Das heißt, das entsteht durch Prozesse, bei denen Kohle verbrannt wird oder Gas verbrannt wird. Und insofern hilft uns das fürs Klima nicht. Wir können ganz viel mit Methanol machen, aber wenn es nicht grün ist, hilft es uns nicht. Das heißt, der eigentliche Engpass ist nicht das Methanol, ist auch nicht der grüne Wasserstoff, obwohl die Elektrolyse von dem grünen Wasserstoff aus der grünen Energie selber auch eine aufwendige Angelegenheit ist, aber der grüne Strom ist nochmal 4-mal so teuer wie die Elektrolyse. Das heißt, der eigentliche Kostenfaktor ist die Bereitstellung des grünen Stroms und den gibt es nicht.
Wären wir technisch soweit, wenn wir jetzt sagen, das Geld für die, Sie haben die Bohrungen in der Türkei angesprochen oder das Fracking in den USA, wenn wir diese ganzen Gelder in die andere Kanäle geben würden, wären wir technisch schon so weit, dass wir das umsetzen können? Oder muss da noch viel Grundlagenforschung auch gesetzt werden, um das dann zu trennen, dieses CO2 aufzuspalten?
Nein, wir sind technisch so weit. Und es gibt eine ganze Reihe deutscher Firmen, die da wesentlich auch an erster Stelle mitarbeiten. Und dazu gehört zum Beispiel Siemens, dazu gehört ThyssenKrupp, dazu gehört Linde. Also es gibt eine Reihe Firmen hier, die da richtig gut drin sind. Die Frage ist, wie finanziert man den Prozess? Die Deutschen haben jetzt entschieden in der deutschen Wasserstoffstrategie, dass sie bis zum Jahr 2030 5000 Megawatt Leistung für Elektrolyseure in Deutschland realisieren wollen. Die Elektrolyseure, das sind die Systeme, die aus dem grünen Strom den grünen Wasserstoff machen. Aber wichtig ist die Zahl 5000. Als das entschieden wurde, jetzt, das ist gerade ein, zwei Monate her, deutsche Wasserstoffstrategie, war aber auch klar, die Chinesen haben alleine in den ersten drei Monaten dieses Jahres für 5000 Megawatt neue Kohlekraftwerke genehmigt. Also bei der Kohle kam in drei Monaten in China dazu, was wir im Moment an Ambitionen haben für grünen Wasserstoff bis 2030, wobei aber der Engpass für den grünen Wasserstoff der grüne Strom ist. Jetzt gibt es zum Beispiel eine Ausbauplanung für Windkraft zu Land und Windkraft zu Wasser. Es gibt eine Windkraft zu Wasser, deutsche Ausbauplanung bis 2030 und 2040. Der eigentliche Engpass ist jetzt der Bau von allen diesen Windkraftwerken, vor allen Dingen offshore. Und das ist eben ein gigantisches Projekt im Meer, diese riesen Windkraftanlagen zu bauen. Und das dauert. Und im Moment haben wir insbesondere ja auf dem Land ganz große Probleme auch mit den Bürgern. Das heißt, man muss einfach sehen, wir können die Volumina bei uns nicht zu den brauchbaren Kosten in der benötigten Menge produzieren. Das heißt, wir gehen bei uns immer davon aus, dass das Kilogramm grüner Wasserstoff wird bei uns, nach allem, was man im Moment weiß, 3 Euro und mehr kosten. Wir brauchen eigentlich den Preis 1 Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Wir können den nach unseren Kalkulationen in der Wüste hinkriegen. Wenn wir den hinkriegen, dann werden plötzlich die Lösungen mit grünem Wasserstoff, mit Methanol und Methanolbenzin und so weiter konkurrenzfähig. Und das ist ja, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen in die Nähe heutiger Marktpreise kommen. Wir müssen mit Benzin, Diesel in grüner Form inklusive Steuer, müssen wir deutlich unter 2 Euro kommen. Und pro Liter Benzin deutlich unter 2 Euro, dann sind wir nicht so weit weg von dem heutigen Preis für Diesel oder Benzin.
Jetzt haben Sie immer von Grün und Schwarz geredet. Wir haben ja noch eine große Energiequelle weltweit, die für den Klimawandel, Sie können mich gern verbessern, nicht so gefährlich sein soll. Was ist denn mit unserer in Anführungszeichen guten alten Atomenergie?
Gut, wenn man das Thema vom Klima her sieht, ist Atomenergie eine kluge Lösung. Die Schwierigkeit liegt aber natürlich in dem Müll. Die liegt in der Verknüpfung mit Atombomben. Sie liegt in den Risiken, dass in so einem Atomkraftwerk etwas passieren könnte. Es liegt auch darin, dass es den Kraftstoff, das Uran, nicht in den benötigten Mengen gibt. Also ist klar, die Atomkraft kann nicht die Lösung sein für die Energiefrage der Welt. Allerdings, das, was wir nach dem Unfall in Japan entschieden haben, nämlich kurzfristig aus der Atomkraft rauszugehen, war aus meiner Sicht nicht besonders klug. Jetzt reden wir nur über die Atomkraftwerke, die schon da sind, die bei uns schon da sind, die sicher laufen und die noch einen Zeitraum haben, bis sie abgeschrieben sind. Ich war damals im Nachhaltigkeitsbeirat von Baden-Württemberg. Der Nachhaltigkeitsbeirat war unisono der Meinung, dass wir die Atomkraftwerke, die wir haben, laufen lassen sollen, solange wir es noch vertreten können von der Sicherheit her, damit wir über diesen preiswerten grünen Strom der abgeschriebenen Atomkraftwerke die Transformation in neue Lösungen, wie zum Beispiel grünen Wasserstoff, finanzieren und auch die Forschung dazu gehört. Das haben wir nicht gemacht. Wir sind dann plötzlich in einer Art Panik raus aus dem Thema, obwohl ja bei unseren Nachbarn die Atomkraftwerke stehen und jederzeit hochgehen können, wie es bei uns theoretisch ja auch hätte passieren können. Also die Risiken haben wir um uns herum Und den ganzen Altmüll, den gibt es immer noch und der entsteht auch auf der Welt immer wieder neu. Also es wäre nur um wenig zusätzlichen Altmüll gegangen und nicht viel mehr Risiko, aber viel weniger Risiko als beim Klima. Jetzt haben wir uns das Klimarisiko deutlich vergrößert und jetzt versuchen wir, dieses Risiko zu bekämpfen, indem wir, was wir jetzt meiner Ansicht nach tun werden, die Automobilindustrie ziemlich kaputt machen und unser Land potenziell verarmen. Und dann ist eben die Lösung des Klimaproblems die Verarmung. Und das geht immer. Also Sie können alle Klima- und Ressourcenprobleme über Verarmung lösen. Und man kann das in Corona-Zeiten im Moment sehr gut sehen. Wenn Sie nicht reisen können, wenn Sie nicht, sagen wir mal, auf Urlaub können, wenn Sie alles Mögliche, was Sie so üblicherweise machen, nicht mehr machen können, ja, okay, dann haben Sie weniger CO2-Emissionen, verbrauchen weniger Ressourcen. Aber Sie haben auch eine Menge Leute, die verlieren ihren Job, eine Menge Leute haben eine miserable Lebenssituation und die Ärmsten am Globus in Indien, die sind damit konfrontiert, dass der Hunger wiederkommt als Folge von Corona, aber es hilft natürlich dem Klima. Wir wollen aber eigentlich keine Lösung, in der wir das Klimaproblem lösen über Verarmung und Verhungern, sondern wir wollen eigentlich eine Lösung des Klimaproblems in Wohlstand. Und dann muss man sich was anderes einfallen lassen.
Wenn man das jetzt so hört, Sie wollen die Klimaneutralität wahren, den Wohlstand der wachsenden Weltbevölkerung sichern, dann frage ich mich, warum nicht alle diese Sachen sofort umsetzen und auf Sie hören. Es klingt ja in sich nach einem traumhaften Zustand. Wo sind da die Probleme, mit denen Sie kämpfen?
Gut, also man muss ja nicht auf mich hören, sondern das sind ja, wir sind ja, aber diese Überlegungen. Die Schwierigkeit ist, wir haben sehr viele Leute, die in diesem Klimathema aktiv sind und Greta ist ein Beispiel dafür, die haben nicht so viel Vertrauen in technische Lösungen und die glauben, dass da wieder nur geschummelt wird und dass es eigentlich nur darum geht, noch 10 Jahre weiterzumachen wie bisher. Viele von denen machen sich auch nicht viele Sorgen um die Menschen auf dem Globus. Also die haben kein Problem zu sagen, die Reiserei muss aufhören, dass aber in vielen armen Ländern die Menschen davon leben, dass die Reisenden kommen im Tourismus, das wird einfach unterschlagen. Diese Leute haben auch kein Problem damit, dass wir nirgendwo mehr Energie kaufen. Die wollen, dass wir alles hier machen. Wir müssen unser Geld hier ausgeben. Wir sind zwar der Exportweltmeister, aber wir wollen nichts importieren. Wir wollen loskommen von den Kosten, die wir heute für Öl und Gas ausgeben. Aber wir wollen das Geld jetzt nicht für grünen Strom oder grünen Wasserstoff aus der Sahara ausgeben, sondern wir wollen das bitte bei uns auf unserem Dach machen. Wir wollen den ökonomischen Vorteil davon, dass wir das machen. Und da ist eine sehr, sehr enge Sicht, die im Grunde genommen den Rest der Welt ausblendet und nur sagt, können wir als reiches Land vielleicht einen Weg finden, dass wir klimaneutral sind, dann sind wir auf jeden Fall die Guten. Und wenn wir uns da eben beschränken müssen, gut, dann beschränken wir uns eben. Manche Leute lieben ja einen Lebensstil der Beschränkung. Und manche Leute sind ökonomisch so schlecht gestellt, dass sie sowieso sich beschränken müssen. Und für die ist es eher ein Ärgernis, dass es anderen besser geht und dass andere reisen können und dass andere ein großes Haus haben und dass sie noch eine Ferienwohnung haben und dass sie 3 Autos haben und so. Das stört manche sehr. Und das ist zwar Teil unserer Gesellschaftsordnung, ist Teil unserer Verfassung, aber für manche liefert jetzt die Klimanot, so unter Extinction Rebellion, also jetzt geht es nur noch um das nackte Leben, jetzt ist so ziemlich alles erlaubt, kann man natürlich jetzt auch Programme umsetzen, die vorher vollkommen undenkbar waren und als ein verkappter Kommunismus interpretiert worden wären. Also massive Freiheitsbeschränkung, massive Konsumbeschränkung, massive Beschränkung der ökonomischen Tätigkeit, aber jetzt immer mit der Behauptung, so retten wir das Klima. Wobei dann aber das, was wir retten, eigentlich nur die deutsche Klimabilanz ist, wobei dann völlig ausgeblendet wird, dass das Klima sich weltweit entscheidet und dass die deutsche Klimabilanz dabei eigentlich im Wesentlichen keine Rolle spielt.
Da haben wir schon ein sehr schönes Schlusswort. Die Idee ist, dass wir das global lösen müssen. Das muss in die Köpfe von allen. Ja, es wird keine lokale, regionale Lösung des Klimas oder auch der Energieversorgung geben. Da muss ich, glaube ich, die Menschheit ein bisschen wegentwickeln von diesen früheren Lösungen, dass man alles im eigenen Land gemacht hat. Das werden spannende Prozesse, die Sie begleiten, Herr Professor Rademacher, mit Ihrem Verein Global Energy Solutions. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit. Überzeugen Sie das BMZ, überzeugen Sie die Politiker und wir hoffen, dass dann wir bald diesen Wohlstand für alle erreicht haben, mit Hilfe von Ihrem Verein. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit gehabt haben.
Danke Ihnen. Alles Gute. Free FM.